Querfunk. Überall und jetzt auch jederzeit ist deine Lieblingssendung 7 Tage verfügbar. Und auf zeitkapsel.querfunk.de oder stream.querfunk.de aufzurufen. Yeah!
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Dienstag, den 22. Oktober 2024. Unser erster Beitrag heute kommt vom Freien Radio aus Tübingen und handelt von Neoliberalismus und Wohnraumpolitik. Wie neoliberale Politik und Geisteshaltung auch im Lokalen Probleme bereiten können, zum Beispiel bei der Wohnraummisere, hört ihr jetzt anhand eines Beispiels. Es geht um ein Tübinger gemeinwohlorientiertes Quartiersprojekt. Viel Spaß beim Hören wünscht Sebastian Schäfer für Querfunk Info.
So, Andreas, herzlich willkommen. Freut mich, dass du kommen konntest. Vielleicht stellst du dich ein bisschen kurz selber vor.
Mein Name ist Andreas Roth. Ich bin hier für die Genossenschaft Neustadt Solidarisch Leben und Wohnen. Die wurde 2023 eingetragen, aber sie ist schon viel länger in Arbeit. Wir versuchen gerade ein Baugebiet, das die Stadt Tübingen als Stadtentwicklungsgebiet entwickelt, in unseren Art und Weise zu bebauen. Bauen tun wir noch nicht, wir planen erstmal. Das ist das Marienburger Areal, angrenzend an das französische Viertel in der Tübinger Südstadt. Und da arbeiten wir dran und haben natürlich jede Menge politische und direkt bauliche Fragen, mit denen wir uns konkret beschäftigen müssen.
Neustadt, man hat es in der Zeitung gelesen, ist ein gutes Stück auf dem Weg, aber es tun sich immer wieder Probleme auf, wie ich von dir weiß. Und die Probleme sind auch grundsätzlicher Natur, wie so ein Projekt in dieser Dimension mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die eine Stadt, eine Kommune im 21. Jahrhundert vorgibt, aufgrund von Rahmenbedingungen, die man unter dem Thema Neoliberalismus zusammenfassen kann. Bevor wir jetzt aber auf diese konkrete Schwierigkeit eingehen und auch Näheres über das Projekt Neustadt erfahren, erstmal grundsätzlich, wie lässt sich Neoliberalismus in wenige Sätze definieren?
Also da gibt es natürlich ein riesen Konvolut an Möglichkeiten, den Neoliberalismus zu beschreiben. Ich würde es vielleicht so versuchen, die Entfesselung der Marktkräfte als zentrales Steuerinstrument von Wirtschaft und Politik. Wir erinnern uns, Angela Merkel, als sie Kanzlerin war, hat ja von der marktkonformen Demokratie gesprochen. Auch das Märchen von »There is no alternative« gehört zum Neoliberalismus, also dass der Markt sowieso alles korrigiert, was nicht marktgerecht angelegt ist, dass es also keine Alternative gibt. Und zum Neoliberalismus gehört auch so ein bisschen Steuerung und Ordnung, damit die nationale Wettbewerbsfähigkeit hergestellt und erhalten werden kann. Das ist am Anfang immer so ein bisschen nebensächlich auch behandelt worden. Ja, der schlanke Staat, wir brauchen einen ganz schlanken Staat. Aber wie wir alle wissen, hat das eine Riesendimension angenommen und genau das ist eigentlich heute das, also die Quintessenz des neoliberalen Staates, dass dort die Ressourcen konzentriert werden, die Herstellung und Beibehaltung und Ordnung der Wettbewerbsfähigkeit.
Im öffentlichen Diskurs hat sich das ja an internationale Vorhaben wie TTIP oder CETA festgemacht, also internationale Handelsverträge, die im Zeichen vom globalen Wettbewerb und auch vom Neoliberalismus stehen. Aber letztendlich hat es ja auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf kommunale Politik, auf lokale Politik, Landespolitik. Denkst du, dass die globalen Abmachungen direkt in die Politik, wie sie Tübingen betreibt, und die Umsetzung reinspielen?
Ja, ganz klar. Ich meine, Freihandel, so könnte man das umschreiben, diese internationalen Abkommen, Die dienen dazu, komparative Kostenvorteile zum Nutzen aller, das ist die Erzählung, freizusetzen, und entsprechend muss darauf geguckt werden, dass Wettbewerbsbedingungen für alle gleich sind. Natürlich, wir wissen, die Bedingungen mögen gleich sein, aber die Voraussetzungen sind verschieden. Und also das regiert sozusagen ständig auch in die kommunalen Haushalte mit rein, zum Beispiel über Europarecht. Also dass zum Beispiel darauf geguckt werden muss, dass keine Wettbewerbsverzerrungen zugelassen werden, also dass die Städte keine Subventionen und keine Bevorzugungen von möglicherweise nützlichen oder sozial auch erstrebenswerten Momenten zulassen dürfen, wenn es also die internationale Wettbewerbsgerechtigkeit beeinträchtigt. Und das tut es natürlich, wenn du da Subventionen sozusagen an lokale oder regionale Stakeholder gibst.
Und das ist ja durchaus auch eine Auswirkung von so einem internationalen Vertrag, den die Europäische Union abschließt und dem die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zustimmen und ihn ratifizieren.
Genau, also das wirkt zurück, und das, was im internationalen, also bei internationalen Abkommen außerhalb dieser Blöcke, also beispielsweise mit Ländern in Asien oder Afrika, gemacht wird, das hat sein Vorbild in den europäischen Verträgen auch. Und da ist es halt genauso auch festgelegt.
Das Gesetz ist ja das eine, also wie so ein internationaler Vertrag, der natürlich auch von der Lobby geschrieben wird, was man ja auch gemerkt hat bei den Geschichten wie TTIP oder MAI, was ein paar Jahre davor war, die im Geheimen vorbereitet worden sind und die dann ratifiziert werden solle, ohne dass der Bevölkerung klar war, was da drin steht.
Ja, also ich meine, die Damen und Herren, die darüber verhandeln, die gehen ja davon aus, es werden ja dadurch nur die Marktkräfte gestärkt, und deshalb ist es sowieso ohne Alternative, und deshalb kommen sie natürlich auch an den Menschen vorbei, weil die sind ja sowieso nur als Marktakteure interessant. Ja.
Genau, die gesetzliche Umsetzung ist das eine, und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es viele Menschen dermaßen ins Blut übergegangen ist, dass es keine Alternative gibt. Und dass da oft auch in vorauseilendem Gehorsam agiert wird, wenn man jetzt gerade kommunale Geschichten anguckt. Woran wird es im Kommunalen sichtbar, dass es eine andere Politik inzwischen ist als noch vor, sagen wir, 40 Jahren, vor der Ära Kohl, mit der das neoliberale Momentum ja Fahrt aufgenommen hat?
Also ich würde sagen, jetzt alles natürlich ein bisschen verkürzt und vereindeutigt. Ich würde sagen, das mächtigste Instrument des gesellschaftlich und dann natürlich auch in den Kommunen durchzusetzen, ist das Moment der Austeritätspolitik. Austeritätspolitik meint eine Politik, die auf ausgeglichene Haushalte zuallererst guckt. Also, dass die Einnahmen die Ausgaben nicht übersteigen dürfen und die dem Ziel der ausgeglichenen Haushalte alle anderen Ziele unterordnet. Und wenn man jetzt guckt, wie der Neoliberalismus sozusagen begonnen hat, die Wirtschaft und das Soziale ein Stück weit umzugestalten, nämlich darüber, dass zum Beispiel Vermögende massiv von Steuern entlastet worden sind, dass die öffentliche Infrastruktur versucht worden ist, zu privatisieren, dass im Zweifel die öffentliche Infrastruktur eben ohne Investitionen bleiben musste, wenn die Haushalte das nicht hergegeben haben, dass versucht worden ist, diesen Druck, der durch die Austeritätspolitik ausgeübt wird auf die öffentlichen Haushalte, darüber abzumildern, dass man das Tafelsilber verscherbelt hat, also zum Beispiel den Wohnungsbestand, den kommunalen, oder auch mit dem Boden eine andere Politik gemacht hat, als die Kommune das sinnvollerweise eigentlich tun sollte, nämlich den Boden meistbietend zu verkaufen, also in dem Fall nicht zu verscherbeln, sondern zu verkaufen, aber meistbietend, sodass eben nur Marktteilnehmer im oberen Segment oder eben internationale Konzerne in Investitionsfonds da richtig Auswahl hatten und die besten Chancen hatten. Und das hat dazu geführt, dass sich hinter diesem Sachzwang, der sich darauf zurückführen lässt, wir müssen die schwarze Null schreiben, und die ja auch, also das Haushaltsrecht schreibt ja dann auch Eingriffe vor für die Kommunen, also dass das Regierungspräsidium, also als Ländervertretung, da dann eingreifen kann, wenn die Haushalte genehmigt werden und dann auch unter dem Verdikt ist nicht genehmigungsfähig, Einsparungen verlangt werden können. Das alles hat dazu geführt, dass einerseits die Mehrzahl der Menschen tatsächlich in dieser Logik gefangen ist. Also dieser Sachzwang ist mächtig. Und wenn man den nicht in Frage stellt, und da wurde ja auch viel dafür getan, dass alles in Frage stellen immer abgetan worden ist, von wegen, ja, die schwäbische Hausfrau, die muss halt rechnen und man kann nur ausgeben, was man eingenommen hat, was volkswirtschaftlich völliger Quatsch ist. Und man gleichzeitig aber die Steuern gesenkt hat massivst, dann ist eigentlich klar, dass das Verteilende so viel geringer geworden ist, dass dieser Druck ständig vorhanden ist und dass dieser Druck halt einfach alles rechtfertigt. Und darunter leiden die Kommunen, sofern sie es nicht selber, also viele Kommunen wehren sich ja nicht dagegen, weil wird sozusagen nicht hinterfragt, ob das so richtig ist, sondern dann wird halt gesagt, ja, aber ihr müsst uns mehr Teil von den Steuern geben, dann fehlt es halt anderswo, das Steueraufkommen insgesamt ist halt wesentlich zu gering. Und dann hat der Neoliberalismus auch noch dazu geführt, dass die Städte in Konkurrenz zueinander stehen, um Gewerbeansiedlungen, um gewinnabwerfende Unternehmen, um Großunternehmen, aber auch um einkommensstarke BewohnerInnen, weil das eben die beiden Faktoren sind, die den größten Teil des Steueraufkommens der Kommunen ergeben, also Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer. Und das sozusagen zur Grundlage zu machen, dass da, wo eben viel Reichtum ist, auch mehr Steuern sind und da, wo wenig Reichtum ist, entsprechend weniger Steuern hingehen. Also es wird versucht, noch ein Stück zu korrigieren. Es gibt da Ausgleichs- und Umlageverfahren, das müssen wir jetzt nicht in die Details gehen. Aber im Prinzip gilt es trotzdem, diese in Konkurrenzsetzung und in Wertsetzung von allem, was eine Kommune eigentlich an Aufgaben hat, auch die Daseinsvorsorge, die Infrastruktur. Und das führt dazu, dass das alles ausdünnt und wie wir ja, also wir sind Erzeugen und Zeuginnen davon, wie die gesamte Daseinsvorsorge unter massivem Druck ist und an vielen Stellen auch einfach verrottet und dysfunktional wird. Und so bildet sich das halt auch in den Menschen ab, dass wenn diese Grundannahmen nicht in Frage gestellt werden, sind sie gefangen in dem Denkmuster.
Also es ist auch an uns, genau die Grundannahme immer wieder in Frage zu stellen.
Unbedingt. Also Steueraufkommen für den Sozialstaat ist viel zu gering. Und wir werden jetzt sowieso eine lange Phase haben, wo die Ökonomie stottert oder möglicherweise gar nicht ins Laufen kommt. Und wenn man das hinnimmt, dass das einzige Kriterium ist, also ob die Ökonomie gut läuft oder nicht, dafür, inwiefern der Staat Ausgaben tätigen kann, dann heißt es, dass sozusagen, wenn es schlecht läuft, läuft es nachher noch schlechter. Und wenn es gut läuft, läuft es nachher noch ein bisschen besser. Aber das ist ja irgendwie völliger Schwachsinn. Also eigentlich müsste man ja sagen, wenn es schlecht läuft, müsste man Impulse setzen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch unsere Forderung. Also wir haben ja Forderungen an die Landesregierung, wir haben auch Forderungen an die Kommune als Neustart, als gemeinwohlorientierter Bauträger, dass das Marktversagen, das wir alle feststellen in Bezug auf Wohnen, dass das insofern ein bisschen korrigiert wird, weil, also eigentlich würden unsere Forderungen nochmal deutlich weitergehen, aber der erste Schritt wäre, es ein Stück weit zu korrigieren darüber, dass halt mit öffentlicher Förderung gegengehalten wird. Und öffentliche Förderung heißt halt, dass es nicht darum geht, wahllos den Bau von Wohnungen zu fördern, sondern gezielt den Bau von sozial orientierten und dauerhaft bezahlbaren Wohnungen und entsprechend auch die Akteure, die das garantieren können, zu fördern. Das sind aber Dinge, die in der Landesregierung bisher auf wenig Widerhall stoßen.
Okay, Forderung an die Landesregierung, das ist aber auch ein bundespolitisches Thema, das ja auch Geschichte hat. Es gab ja mal die Wohnungsgemeinnützigkeit, die abgeschafft worden ist, was ja ein Meilenstein in der Misere war.
Genau, also das ist ein Meilenstein in der Misere und das ist damals auch Teil halt dieser neoliberalen Wende gewesen. Klar, es gab Misswirtschaft bei der neuen Heimat. Das ist dann rangezogen worden als Begründung dafür, warum das insgesamt weg muss. Genauso könnte man sagen, ja, wo gibt es keine Misswirtschaft? Also in Großkonzernen gibt es auch Misswirtschaft. Also deswegen würde man auch nicht sagen, Großkonzerne müssen abgeschafft werden oder die Unternehmensformen dieser Großkonzerne oder was weiß ich. Also es bleibt auf jeden Fall so, dass das ein Stück weit an den Haaren herbeigezogen war, diese Begründung, und dass halt klar war, man wollte die Marktkräfte entfesseln und alle Marktteilnehmer gleich, entsprechend auch eben keine soziale Gewichtung da reinzubringen. Und ich meine, wenn ein Staat es aufgibt, für sozialen Ausgleich zu sorgen in der Gesellschaft, wo das Wirtschaftssystem dazu tendiert, die Menschen in Arm und Reich zu spalten, und zwar also polarisiert zu spalten, wenn da der soziale Ausgleich aufgegeben wird oder immer sozusagen weiter ins Hintertreffen kommt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Verhältnisse so werden, wie wir sie ja jetzt überall bei den Wahlen sehen.
Wohnungsgemeinnützigkeit, habe ich gelesen, ist von der aktuellen Bundesregierungskoalition wiederhergestellt worden. Aber bringt es tatsächlich was, was da jetzt gemacht worden ist?
Also es ist eine Wohnungsgemeinnützigkeit light. Das bedeutet, dass es Steuererleichterungen gibt, die aber eigentlich für die Gemeinwohlorientierten gar keine große Erleichterung bringen, weil Gemeinwohlorientierte eben nicht an Profiten interessiert sind und deshalb eigentlich auch die Gewinnsteuern für die Gemeinwohlorientierten kaum eine Rolle spielen. Aber wer jetzt gemeinnützig wird, kann sich sozusagen von den Körperschaftssteuern und Gewerbesteuer entlastet werden.
Also eher ein politisches als ein tatsächlich praktisches Signal.
Ja, das praktische Signal wird behauptet, dass dadurch ein Bereich entstehen könnte zwischen dem sozial geförderten Segment, also sozial gefördert heißt durch die Länder mit also sozialer Wohnraumförderung, subventionierten Bereich, wo dann auch nur Menschen wohnen können, die einen Wohnberechtigungsschein haben, und dem freien Bereich nochmal ein etwas mehr am sozialen orientierten Bereich zu schaffen, weil eben die Gemeinwohl und dann die gemeinnützigen, also gemeinwohlorientierten Träger, die Gemeinnützigkeit anstreben, die dürfen eben keine Gewinninteressen verfolgen. Und damit würde man die Mietkosten oder auch die Wohnkosten insgesamt ein Stück weit dämpfen, wenn eben keine Renditeerwartung auch noch bedient werden muss. Das ist ja sowieso auch ein Riesenproblem beim Wohnen, dass eben, das hat auch der Neoliberalismus hervorgebracht, die Finanzialisierung der Ökonomie, also das Kapital sozusagen ständig auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten ist, und dass eigentlich die produktiven Anlagemöglichkeiten, also in der Industrie, zu wenig Rendite versprochen haben und deshalb der Bau ein Riesenthema dafür ist, weil dort eben enorme Renditen möglich sind, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und spekulativ lässt sich da natürlich Kapital ohne Ende verwerten. Und diese Momente, die haben zu einer Riesenproblematik geführt. Und jetzt will man ein kleines bisschen mit Gemeinnützigkeit dagegen arbeiten, aber es ist nicht mit einer Förderung verbunden. Also eigentlich haben alle, die sich damit beschäftigen, diese Forderung gehabt, dass darüber auch Fördergelder fließen müssen, weil sonst schlicht kein bezahlbarer Wohnraum entsteht. Ohne Fördergelder werden Mieten zwischen 16 und 18 Euro das sein, was eben einfach realisierbar ist. Oder es müssen besondere Bedingungen vorherrschen, also dass zum Beispiel die Projekte vom Mietshäuser-Syndikat sind ein super Beispiel, die halt durch kluge Vernetzung und durch das, dass sich die Projekte jeweils gegenseitig auch stützen, eben dann doch die vorhandenen Mittel irgendwie ein Stück weit konzentrieren können und also eine Voraussetzung haben, worauf sie dann das die einzuwerbenden Mittel draufsatteln, sodass es nicht von Grund auf neu finanziert werden muss. Und dadurch können zum Beispiel Mietshäuser-Syndikatsprojekte doch noch günstigere Mieten als die normale Kosten- und Marktmiete herbeiführen, was super ist, aber was halt eine Ausnahme ist.
Andreas, ihr habt jetzt das Projekt Neustart in den Start gebracht. Was steckt da dahinter? Neustart hat ja durchaus eine Dimension, die nicht nur aufs Wohnen abzielt.
Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, der Ursprung von Neustart war eigentlich, dass ein paar von uns begonnen haben, die Stadt dafür zu kritisieren, dass sie einerseits wohnpolitisch fortschrittliche Positionen vertritt, Also die Stadt Tübingen war eigentlich jetzt immer mit vorne dabei. Andere Wohnformen, andere Eigentumsformen auch ein Stück weit in die Planung, in die Stadtplanung mit aufzunehmen. Aber wenn man jetzt das Ergebnis anguckt, muss man sagen, es hat doch irgendwie wenig geändert im Vergleich zu anderen Städten. Das heißt, der eigentlich progressive Ansatz ist irgendwo ein Stück weit versandet, weil die Marktkräfte halt gewirkt haben. Und wir sagen, das hat zu tun mit Eigentumsfragen. Also unsere These ist, dass gemeinsames Eigentum, also Gemeineigentum, die einzige Möglichkeit ist, beim Wohnen eine Entspannung und eine Reduktion dieser dauernden Mühle aus Kostenerhöhungen, Mieterhöhungen, Mietenwahnsinn daraus zu führen. Und von dem her haben wir die Stadt kritisiert und gesagt, wenn ihr nur Baugruppen und Kleinteiligkeit fördert, dann werdet ihr diesem Kreislauf aufs Kaufen und Verkaufen und Spekulieren ein Stück weit auf höhere Verkaufspreise als die Gestellungspreise, das werdet ihr nicht unterbrechen. Und dieser Prozess hat ja in Tübingen wirklich auch rasend stattgefunden. Und so sind wir drauf gekommen, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal zu skizzieren und haben dann Leute eingeladen, die in der Schweiz ähnliche Genossenschaftsprojekte gemacht haben, wie wir es jetzt vorhaben. Also Neustart ist auch ein Think Tank von Schweizer Genossenschaftsleuten. Und da sind aus dem Stand 200 Menschen gekommen für eine Veranstaltung, wo wir gedacht haben, da werden wir im kleinen Kreis über Alternativen zur derzeitigen Wohnungspolitik nachdenken. Und daraus ist eine Initiative entstanden und diese Initiative hat eine Genossenschaft gegründet. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir versuchen, das genossenschaftliche Projekt tatsächlich umzusetzen für 350 bis 400 Personen mit einem hohen Anteil an sozial gefördertem Wohnraum, also 66% des entstehenden Wohnraums wird sozial gefördert sein, 33% frei. Wir wollen eine hohe Diversität der Bewohnenden sicherstellen, darüber, dass wir auch gezielt auswählen, also dass wir sagen, wir möchten gerne die Tübinger Stadtgesellschaft im Kleinen abbilden, also nicht nur Gleichgesinnte, also völlig Gleichgesinnte oder Menschen in der gleichen sozialen oder auch kulturellen Situation, sondern wir wollen Gesellschaft und nicht Alternativprojekt sein. Und das werden wir versuchen und in allen möglichen Formen durchbuchstabieren. Unser Konzept ist, an die Stelle des Eigensinns sozusagen den Gemeinsinn zu setzen und den Eigensinn, der ja notwendig und auch gut sein kann, im Sinne des Gemeinsinns wirken zu lassen. Also dass viele eigensinnige Lösungen, also wo die Menschen ihre Kreativität einbringen können, wo Menschen auch sich selbstwirksam erleben können, aber immer im Bezug auf das Gemeinsame. Das ist so das Credo, unter dem wir diese Genossenschaft gegründet haben und wie wir sie jetzt aufbauen.
An welchem Punkt steht ihr da gerade?
Also die Genossenschaft hat jetzt 220 Mitglieder etwa, obwohl wir noch nicht massiv geworben haben. Wir konnten ja auch noch nicht werben, weil wir erst seit ein paar Monaten, seit 4 Monaten von der Stadt die Zusicherung haben, dass wenn wir bestimmte Nachweise erbringen über die Finanzierbarkeit und wenn wir mit der Stadt zusammen ein Konzept für das gesamte Quartier erstellen. Das Quartier hat ein Motto, nämlich ein Modellquartier zur gemeinsamen Bewirtschaftung von Ressourcen. Also das heißt, da geht es um Teilen, da geht es um gemeinsam Erstellen und gemeinsam Nutzen. Also wenn wir so ein Konzept mit der Stadt zusammen erarbeiten und die Finanzierbarkeit nachweisen, dann können wir dort bauen. Und wir haben auch recht konkret in einem Rahmenplan schon festgelegt, wie die Gebäude, also die Grund, also wie ein Rahmenplan diese Gebäude aufnehmen kann. Die Gebäude sind nicht gestaltet. Es gibt noch keinen Architekten, der da drüber gegangen ist, sondern erstmal nur städtebaulich festgelegt, wo die stehen und in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und auf dem Marienburger Areal werden auch andere Bauträger bauen, also zum Beispiel die GWG, aber auch wohl andere gemeinwohlorientierte Träger, soweit wir das gehört haben, und auch die üblichen Baugruppen. Und daraus soll eben ein Musterquartier entstehen, das so ein bisschen dieses Gemeinschaftliche, was ja alle diese neu entstandenen Quartiere ein Stück weit mitbespielen, aber dort soll es halt nochmal auf eine andere Art durchbuchstabiert werden, auch darüber, dass eben die Genossenschaft als Ankernutzer mit einem hohen Anteil an Gemeinschaftlichkeit da eben auch ja, was ist, wo andere sich dran orientieren und angliedern können, was eine andere Voraussetzung ist, als wenn das Gemeinschaftliche sich unter vielen Nukleen herstellen muss.
Geht es ja bei dem Bauvorhaben jetzt nur ums Wohnen? Woran macht sich der Gemeinsinn fest und wie macht er sich bemerkbar?
Genau, also das Konzept Neustart, das wir nicht erfunden haben, ich hatte es vorher kurz gesagt, in der Schweiz gibt es einen Think Tank, da gibt es auch Bücher drüber. Was wir da bestechend fanden dran war, dass Neustartprojekte sich immer als Quartiersprojekte begreifen. Also das heißt, das ist nicht nur Wohnen, sondern da wird auch alltagsnahe Dienste, Infrastruktur, Raum für Gemeinsames, für Entwicklung, also für Kunst und Kultur, für Feste, für Feiern, also was ein soziales Leben anbelangt. Diese Räume werden mitgeplant, aber eben auch Nahversorgung und Dienstleistungen in allen möglichen Hinsicht, also Bildung, Gesundheit und so weiter und auch Pflege. Und alles, und von dem allem haben wir versucht, Elemente umzusetzen oder Elemente in unsere Planung einzubeziehen, soweit sie eben gebraucht werden. Man muss ja auch immer gucken, was gibt's im Nahfeld schon. Also jetzt zum Beispiel im Marienburger Areal braucht es keine Lebensmittelversorgung im eigentlichen Sinn, weil da gibt es drumherum so viele Läden oder also Dinge des täglichen Bedarfs, ist überhaupt kein Problem. Wir wollen eine andere Lebensmittelversorgung zum Beispiel auch möglich machen, indem wir als Direktverbraucher mit solidarischer Landwirtschaft zusammenarbeiten. Wir wollen vor allem im Pflege- und Gesundheitsbereichen Akzent setzen. Es soll ein Stadtteil-Gesundheitszentrum entstehen, das gemeinsam mit einem Nachbarschaftszentrum, was eine Vielzahl an Beratungsangeboten vorhalten soll und was auch in der Südstadt schon besteht und das sich jetzt vergrößern könnte und eben in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil Gesundheitszentrum auch den Bereich Gesundheitsprävention, Gesundheitsberatung mit aufnehmen könnte. Wir wollen einen großen Saal bauen, der für alles, was das Leben angenehm und schön macht, Möglichkeiten bereithält. Und wir wollen.
Aber nicht den Tübinger Konzertsaal.
Nee, nicht den Tübinger Konzertsaal. Also viel kleiner, weil wir leider ja immer auch die Mittelrestriktionen haben, sodass wir das schon gut überlegen müssen, wie wir da bauen, in welcher Größe. Und das sind zum Beispiel Momente, die wir mit allen auf dem Quartier dann später Wohnenden oder genauer gesagt mit allen Bauträgern auf dem Quartier zusammen entwickeln und auch finanzieren wollen. Also da soll gemeinschaftlich was entstehen, was niemand allein gehört, sondern allen zusammen.
Für das Gebiet Marienburg Areal gibt es jetzt den Rahmenplan, der ist durch den Gemeinderat durch.
Genau, der Rahmenplan ist die Voraussetzung für den Bebauungsplan. Das ist sozusagen der Bebauungsplan Light. Und jetzt wird gerade der Bebauungsplan erstellt und der wird dann ausgelegt. Da können alle BürgerInnen Einsicht nehmen. Auch die umliegenden BürgerInnen können unter Umständen, was wir nicht hoffen, Einsprüche erheben. Und wenn diese Auslage beendet ist, dann hat der sozusagen Rechtskraft. Und dann könnte theoretisch gebaut werden.
Okay, was sind für euch jetzt noch die Knackpunkte? Bisher hört sich das eigentlich alles ziemlich gut an.
Ja, genau, das hört sich eigentlich ziemlich gut an, hatten wir auch gedacht. Also wir sind ja gestartet zu Zeiten, wo die Bauzinsen bei circa 1% lagen und die Baukosten, also die ersten Berechnungen, die wir gemacht haben, da sind wir von Baukosten von 3.000 Euro pro Quadrat mit ausgegangen. Mittlerweile müssen wir von Baukosten von 6.000 Euro pro Quadratmeter ausgehen und die Zinsen haben sich auch also von 1% auf also Minimum 3,5 bis 4% erhöht. Das heißt, wir hatten eigentlich die Vorstellung, wenn wir das in einer bestimmten Größe machen und mit einem sozialen Grund, mit einer sozialen Grundausrichtung, dann kann das eigentlich gar nicht schief gehen. Und mittlerweile ist es halt so, doch, das kann sehr gut schief gehen, weil zum einen die Banken mehr und mehr ja auch, jetzt sage ich es mal, wertneutral vorsichtig geworden sind, also risikoscheu an vielen Punkten. Risikoscheu insofern, dass eben andere Marktteilnehmer, die Sie jetzt nicht üblicherweise schon immer in Ihrem Portfolio halten, eher misstrauisch beäugt werden. Und dass die Förderlandschaft nicht im selben Umfang wie die Kostensteigerungen halt mithält. Und das ist unsere Hauptkritik. Also das Land Baden-Württemberg ist da eigentlich unser Hauptansprechpartner. Das Land Baden-Württemberg als eines der reichsten Bundesländer hat sie überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, was die soziale Wohnraumförderung anbelangt. Da wird zwar immer vollmundig verkündet, wie viel man tut, aber wenn man es vergleicht mit anderen Bundesländern, ist es lächerlich wenig. Also da müssen richtig viel mehr Mittel eingeführt werden in den Topf. Weil derzeit ist es so, dass es gut sein kann, dass der Topf für Subventionen von sozialem Wohnungsbau, also sei es Kredit oder Zuschuss, möglicherweise im Mai leer ist und dann für den Rest des Jahres keine Anträge mehr gestellt werden können und das dann aber den Topf fürs nächste Jahr schon gleich wieder halb leert, bevor noch einer im nächsten Jahr zum Zuge gekommen ist. Und das zeigt einfach, dass diese Mittel viel zu gering sind und die Politik scheut sich immer noch, zur Kenntnis zu nehmen, dass es ihre Aufgabe ist, dieses Marktversagen ein Stück weit zu korrigieren, weil der Markt eben gar nicht in keiner Weise dazu geeignet ist, kostengünstigen Wohnraum herzustellen. Wenn man den Markt regieren lässt, dann entsteht da Luxuswohnraum, der teuer zu vermieten ist. Aber mit billigem Wohnraum lässt sich halt keine Rendite machen und entsprechend ist das den vorbehalten, die wie wir gemeinwohlorientiert bauen wollen. Und dort nochmal im Detail Förderung so, dass es auskömmlich ist und so, dass die entsprechenden Mietpreise, die gewünscht sind, realisiert werden können. Das ist die Aufgabe der Landesregierung und die Kommunen können auch was tun, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal dazukommen.
Vorher fiel der Begriff vom Tafelsilber verschabeln. Soweit ich weiß, gehört der Grund und Boden im Marienburger Areal der Stadt. Die hat es aufgekauft, um es zu entwickeln und die Stadt könnte das ja nach einem vielfach erprobten Modell von der Erbpacht eine Neustart weitergeben. Ist Tübingen da bereit dazu, Neustart in der Weise zu unterstützen?
Also ich würde mal so sagen, die Stadt Tübingen ist prinzipiell nicht abgeneigt, das zu machen. Sie hat es ja auch schon gemacht. Also es ist kein prinzipielles Problem, aber im Moment gerade hat die Stadt Tübingen Haushaltsrestriktionen. Hören wir, also wir können das ja selber nicht prüfen. Ich denke schon, dass es stimmt, dass es die gibt. Halt die üblichen Problematiken, die Nachwirkungen von Corona, stotternde Wirtschaft, CureVac, irgendwie kein Cash-Cow, alles wahrscheinlich Momente da drin. Und die Stadt überlegt eben nun eher, das Grundstück zu verkaufen und den Cash in den Haushalt einfließen lassen zu können, als eigentlich einen viel höheren Betrag über die Jahre an Erbpacht einzunehmen. 99 Jahre sind es üblicherweise, es können auch 80 oder 75 sein. Da würde ein viel höherer Betrag in Stadtsäckel eingehen, logischerweise. Und es wäre halt die Möglichkeit für uns, die Belastung aus dem Grundstück auf mehrere Generationen zu verteilen und würde natürlich die Menschen, die jetzt das Projekt aufbauen und die Härten, die halt durch die momentane Situation vorhanden sind, tragen müssen, die nicht nochmal zusätzlich belasten. Das ist eine Diskussion, die führen wir mit der Stadtverwaltung, aber wir sind da doch ziemlich weit auseinander momentan. Und das ist auch wieder eindeutig Austeritätspolitik. Also die hat die Stadt nicht erfunden. Die Stadt wird da ja getrieben, also das Regierungspräsidium lauert und teilweise wird es auch, also ich bin nicht sicher, ob alle Ermessensspielräume und alle Spielräume ausgeschöpft werden, weil Sachzwang ja doch auch dazu einlädt, sich darauf auszuruhen und zu sagen, wir können nicht anders. Aber so ist die Situation und da werden wir drum streiten. Und unser Projekt, also wir haben das der Stadt und allen eigentlich, die mit uns darüber sprechen, immer gesagt, wir werden das Projekt nicht unter allen Umständen durchführen, wenn es kein Effekt hat dahingehend, dass da dauerhaft bezahlbarer Wohnraum auch für die Menschen, die jetzt Erstbezug machen, dass es für die auch bezahlbar ist. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir dieses Projekt irgendwann einstellen. Und wir werden hart verhandeln darüber, was die Bedingungen sein müssen, dass wir das überhaupt umsetzen können. Und klar, im Moment gerade ist es so, die meisten großen Bauträger sagen, wir bauen doch nicht im Moment. Das ist doch Quatsch. die Voraussetzungen sind schlecht. Nur es deutet sich nicht irgendwas an, was die Voraussetzungen besser machen würde, außer dass vielleicht die Zinsen ein kleines bisschen fallen, aber die Baupreise steigen weiter und die Förderlandschaft wird nicht entsprechend mitentwickelt. Und da sind sowohl das Land, wo natürlich viel mehr Masse ist, und das Land reicht ja auch Bundesmittel für Wohnraumförderung weiter. Das heißt, da ist der kleinere Teil bisher vom Land gekommen. Wir fordern, dass dieses Land mindestens genauso viel wie der Bund in den Topf einlegt. Und da sind auch die Kommunen gefordert. Aber klar, uns wird man höchstwahrscheinlich sagen, dass die Kommune im Moment gerade dazu nicht in der Lage ist, weil einfach schlicht kein Geld vorhanden ist. Und das sind natürlich Momente, die ja möglicherweise jetzt mal nicht kurz eben verändert werden können, aber wo wir schon auch versuchen, Einfluss zu nehmen, indem wir eben auch politisch agieren und sowohl gegenüber dem Land Forderungen aufstellen, im Rahmen zum Beispiel von einem landesweiten Netzwerk gemeinwohlorientiertes Bauen und Wohnen, das wir mitgegründet haben, als auch gegenüber der Stadt, wo wir sagen, ihr müsst möglicherweise jetzt nicht uns als Genossenschaft fördern, aber ihr müsst die Bewohnenden eurer Stadt fördern, die sonst verdrängt werden. Und das ist eigentlich nicht mehr als recht und billig. Ich meine, die Stadt hat jetzt in den letzten 10 Jahren massiv Menschen angeworben für die KI-Industrie, die natürlich eher zahlungskräftig sind als beispielsweise Pflegende in den Unikliniken oder an den Kliniken oder auch städtische Bedienstete oder Menschen, die bei der Müllabfuhr arbeiten oder wo auch immer. Und haben die Menschen damit, weil ja nicht im selben Maß zugebaut werden konnte, ist ja klar, unter einen immensen Druck gesetzt. Und ich finde, dieses Geld, das da jetzt natürlich auch über Einkommenssteuer in den Stadtsäckel kommt, durch den Zuzug von Gutverdienenden, es muss wieder eingesetzt werden, um den Verdrängungsmechanismen entgegenzuwirken.
Das ist ja bekannt inzwischen, dass ein Großteil von den Beschäftigten im Uniklinikum aus der Gemeinde im Umkreis zur Arbeit pendeln muss, weil Wohnraum nicht erschwinglich ist in Tübingen. Genauso ist es ja eigentlich auch eine bekannte Tatsache, dass es an Wohnraum mangelt und dass da ein eklatantes Problem besteht.
Ja, also nur eine Zahl. Also die Stadt ist ja da nicht... Sie versucht ja nicht ein anderes Bild zu zeichnen, als tatsächlich ist. Sie ist ja ehrlich an der Stelle. Die Stadt hat einen Anteil von 3% Sozialwohnungen, aber circa 40-50% der Haushalte haben ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Da kann man schon sehen, wie das auseinanderklafft. Und klar, es ist eine grundsätzliche Fehlentwicklung, die korrigiert man nicht eben mal irgendwie anhand von so einem Beispiel. Aber wir werden auf keinen Fall so tun, als wären die Voraussetzungen oder die Grundbedingungen Gott gegeben, sondern wir werden darum ringen, dass da andere Voraussetzungen auch geschaffen werden. Und nur dann das Projekt auch wirklich weitertreiben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht nachher selber noch, also das muss man sich mal vorstellen, eigentlich ist es ja so, wenn Neubauprojekte jetzt also über einem verträglichen Mietpreis liegen, dann treiben diese Neubauprojekte ja die ortsübliche Vergleichsmiete, an denen sich wiederum alle orientieren, zu Unrecht natürlich, also weil Neuvermietungen sind ja immer teurer, aber dann können natürlich Bestandsvermieter auch nachziehen und sagen, ja, das ist die ortsübliche Vergleichsmiete, so viel darf ich verlangen, das ist okay. Und wir treiben sozusagen den Kreislauf selber an und das wollen wir auf keinen Fall.
Andreas, du hast vorher gesagt, dass ihr ein Aktionsbündnis initiiert habt, das ist jetzt aber nur landesweit.
Zunächst mal baden-württembergweit, weil unser Adressat die Landesregierung ist. Sagen wir so, also seit etwa einem halben Jahr versuchen wir, die politische Ebene da auch zu bespielen. Wir haben auch einen offenen Brief ans Landeswohnraumministerium verfasst, dem wir auch mit einer kleinen Aktion vor dem Landeswohnraumministerium Nachdruck verliehen haben. Da haben 45 Organisationen, die entweder gemeinwohlorientierte Bauträger oder Initiativen, die sich mit Wohnen im Gemeinwohlbereich beschäftigen, unterschrieben aus ganz Baden-Württemberg. Unser jetziges Aktionsbündnis rekrutiert sich großenteils aus diesen Projekten, die da weitermachen wollen und die jetzt den Druck weiter erhöhen wollen. Und das ist die einzige Möglichkeit. Also eben nicht jeder für sich mit den Unbillen des Marktes und mit den Unbillen der Verhältnisse irgendwie zurechtkommen zu müssen, sondern auch Einfluss zu nehmen, dass sich da was ändert. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch in Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen, die wir führen, also mit Landtagsabgeordneten, auch mit Landtagsabgeordneten der Regierungsparteien, dass wir da die Dringlichkeit und auch, ja, ich meine, dem kann man ja eigentlich inhaltlich kaum widersprechen, das ist so evident, und dass wir die Dringlichkeit und dann eben auch ja die Wut, die da wächst, irgendwie zum Ausdruck bringen. Und ich meine, wir alle sehen, wie die Wut im Land beginnt, sich überall Bahn zu schaffen und auf die destruktivste Art.
Das Aktionsbündnis wird jetzt in näherer Zukunft in Erscheinung treten?
Genau, wir haben einen dezentralen landesweiten Aktionstag bzw. eine Aktionswoche. In der Zeit werden auch andere Akteure, also zum Beispiel ein Konsortium aus Gewerkschaften, Bauindustrie, Mieterbund, die werden auch aktiv werden und Forderungen an die Landesregierung stellen. Und wir wollen das im Rahmen von einem landesweiten Aktionstag auch tun in den verschiedenen Städten, in denen die Initiativen aktiv sind. Und in Tübingen wird es am 5.10. von 11 bis 14 Uhr sein. Wir sind da auf dem Holzmarkt, haben Infostände von allen angeschlossenen Projekten. In Tübingen gibt es ja nicht so wenige, von den gemeinwohlorientierten Trägern überwiegend Mietshäuser-Syndikatsprojekte, aber es gibt auch noch ein paar andere, unter anderem dann eben auch Neustadt, also unsere Genossenschaft. Und wir wollen da einerseits informieren und andererseits eben auch zum Ausdruck bringen, dass da dringend was passieren muss und dass wir nicht mehr gewillt sind, es einfach hinzunehmen.
Okay, und in die andere Städte wird wahrscheinlich Ähnliches passieren dann auch.
Genau, also die Städte oder die Projekte sind frei, das in ihren Städten so zu gestalten, wie sie es können oder wollen. In Tübingen haben wir relativ gute Voraussetzungen, weil eben doch ganz schön viele solche Projekte da sind. Und wir hoffen, dass sich da alle auch nach Kräften beteiligen, um da eine gemeinsame Stimme zu erheben.
Die Stunde nähert sich langsam dem Ende. Eine letzte Botschaft an unsere Hörerinnen?
Ja, also für uns ist es natürlich schön, wenn Leute auch von außen beobachten und teilnehmen, wie sich das Projekt entwickelt. Wir betrachten es, wie gesagt, eigentlich als ein gesellschaftliches Projekt, nicht als ein Privatprojekt. Es wird auch eben für ca. 180 Haushalte die Möglichkeit geben, dort einzuziehen. Es sind weit weniger bisher Menschen aktiv, als 180 Haushalte aufnehmen können. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch, wenn Menschen dazukommen, wenn Menschen sich dafür interessieren, wenn Menschen auch in Erwägung ziehen, sich selber zu beteiligen am Projekt. Ich sage gleich dazu, sich am Projekt beteiligen heißt, eben gemeinsames Eigentum zu gründen, ist auch mit hier und da einem Risiko verbunden, weil wir ja alle eben in den unsicheren Zeiten wirtschaften müssen und es nicht 100% gesichert ist, dass das Projekt umsetzbar ist, wie ich es vorher auch versucht habe auszuführen. Und wir aber jetzt beginnen, Planungsleistungen zu vergeben. Also jetzt beschäftigen wir uns dann mit Architektur. Ja, und für uns wäre es prima, da einfach Teil von einer wohnungspolitischen Auseinandersetzung bleiben zu können, dass Menschen da auch Anteil nehmen, dass das vielleicht auch dazu führt, dass Menschen nochmal eher in Betracht ziehen, selber aktiv zu werden, um Auswege zu suchen und sich nicht einfach in der Depression wiederfinden, was ja irgendwie seit einigen Jahren so die Tendenz ist, dass Rückzug in Wut und Depression einfach an die Stelle tritt, von dem selber nach vorne und in eine andere Richtung ziehen zu wollen.
Um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, in Gemeinwohl oder gemeinsame Sache zu investieren, heißt nicht gemeinsame Haushaltskasse, sondern was da jetzt maximal ins Sand gesetzt werden kann, sind bis jetzt die Planungskosten.
Genau. Genau, also um das auch nochmal klar zu sagen, wir gründen keine Kommune, sondern wir gründen ein Projekt, wo die unterschiedlichsten Menschen gemeinsam und hoffentlich konfliktarm zusammenleben und wo jeder seine Wohnung hat, wo jeder seinen Rückzugsraum hat, wo niemand mit Ansprüchen überhäuft und entsprechend entnervt irgendwann mal sagt, jetzt reicht's, sondern wo wir Nähe und Distanz auch regulieren können. Die, viele von denen, die das Projekt betreiben, haben selber genug Erfahrung mit gemeinschaftlichen Projekten und auch mit Wohngemeinschaften und so weiter. Und also da werden die richtigen Schlüsse, glaube ich, aus den Fallen, die sich in diesen Lebensformen dann doch auch ergeben können, gezogen. Aber man kann es natürlich am besten mitkriegen, indem man sich selber ein Bild verschafft. Auf der Seite von Neustadt sind eigentlich kontinuierlich Infobörse Termine angekündigt. Infobörse heißt, man kann da völlig zwanglos vorbeikommen und Neustadt-Mitglieder versuchen, alle Fragen zu beantworten und ein Stück Einblick zu geben in die, also in den Stand des Projekts und in all die Grundlagen, von denen das Projekt ausgeht.
Und wenn einem das zusagt, dann kann man durchaus selber aktiv werden, genau, wie du schon gesagt hast. Ja.
Genau, also es arbeiten im Moment gerade bis zu 60 Personen regelmäßig in AGs oder beteiligen sich an Workshops. Und also es ist so, dass wir wirklich Partizipation großschreiben und nicht in der Art, wie es viele vielleicht auch schon erlebt haben, dass Partizipation eigentlich nur dazu da ist, dass das, was am Anfang festgelegt wurde, zum Schluss bestätigt wird, sondern also bei uns heißt Partizipation, dass man wirklich mitgestalten kann und die Verhältnisse mit beeinflussen kann, weil sie nicht von vornherein festgelegt sind. Ja, und Spaß machen tut's auch. Also es sind jetzt Leute bis zu 7 Jahre gemeinsam da dran, ohne dass jemand irgendwie einen konkreten materiellen Nutzen daraus ziehen könnte. Also irgendwas muss ja dann zumindest mal so sein, dass es einen dazu bringt, da immer wieder hinzugehen.
Neustadt findet man im Internet unter
neustadt-solevo.de.
Werfunk Info. Querfunkinfo am Dienstag, den 22. Oktober. Das war ein Beitrag des Freien Radios aus Tübingen. Es ging um die Misere von Neoliberalismus in der Wohnraumpolitik. Das Ganze am Beispiel eines gemeinwohlorientierten Quartiersprojekts in Tübingen. Weiter geht's jetzt mit Anekdoten aus dem Leben eines Antiquars. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle. Und ihr hört ein Interview mit Antiquar Janusz über seinen Beruf.
Haben wir da sowas Bestimmtes?
Wir können es auch für einen Euro verkaufen, aber eigentlich, wir haben den Preis schon nicht dran, ist okay.
Also, ja, Euro ist okay. Man kann immer verhandeln. Also, ich meine, wir sind nicht an die Bruchpreisbindung gebunden. Wir haben eine Masse, die es irgendwie auch notwendig macht, ein bisschen verhandlungsbereit zu sein. Aber es kommt irgendwie auch immer drauf an, was es ist. Ich meine, jetzt ging es gerade darum, ob das Buch 2,50 Euro oder 1 Euro kostet. Die 1,50 Euro macht mich nicht pleite. Und es kommt aber auch immer drauf an, wie man das macht. Also ich hatte auch schon Leute, die haben sich hier von mir 2 Stunden lang bedienen lassen. Das heißt wirklich, ich renne hier die ganze Zeit durch den Laden, suche das. Komm dann vor und erklär mir, das ist doch alles Trödlerqualität. Das kriegt man doch auf dem Flohmarkt so. Und mehr als 1 Euro pro Buch bezahlen sie nicht. Und das habe ich für mich gelernt in den Jahren, dann bleiben die Bücher hier. Man darf Antiquar auch mit einem gewissen Anspruch sein.
Wir befinden uns in einem gut beheizten Raum. Vorne die Kasse, der Geruch von Kaffee und vergilbten Seiten. Das Geräusch von Fingern, die vorsichtig Buchrücken aus den Regalen ziehen, sachte Blättern und dann das Buch vielleicht doch vorsichtig zurück ins Regal schieben oder es freudig in der linken und rechten Hand zur Kasse wandern lassen. Wie ist das Leben als Bücherantiquar? Die Liebe zur Literatur ist auch in unserer digitalen Zeit noch nicht gänzlich erloschen. Und Menschen aus dem Bücherantiquariat Rothschild können uns vielleicht genaueres erzählen.
Also ich bin Janusz und wir sind hier im Antiquariat Rothschild in einem Laden, der 70.000 Bücher beherbergt. Eine unglaubliche Masse.
In diesen Räumlichkeiten?
Hier stehen die 70.000 und wir haben aber noch mal 2 Lager mit jeweils 10.000 Büchern.
Ist das dein Laden?
Noch nicht. Also im Moment ist es noch der Laden meines Vaters. Und so bin ich auch dazu gekommen, hier überhaupt zu arbeiten, weil er dann halt jemanden braucht, der sich auch mal hier reinsetzt. Und Ich studiere eigentlich nebenbei noch und da war das am Anfang mein Studentenjob. Mhm. Dann habe ich recht schnell mitbekommen, dass mir das hier viel mehr Spaß macht, als in die Uni zu gehen.
Es gab keinen Einzelhandelskaufmannsausbildungsweg.
Nee, Antiquar kannst du einfach werden. Du musst dir nur Raum mieten, Bücher anschaffen und dann kannst du da starten.
Wie lange arbeitest du jetzt hier?
Seit 2018. Also ich habe angefangen 2017 zu studieren und habe dann im Kinderbuchantiquariat angefangen zu arbeiten. Und das hat dann aber leider zugemacht und dann bin ich hierher gewechselt. Damit mit dem Vater aufwächst, der Antiquar ist, musst du auch immer mal schon als Kind samstags mitkommen, Bücher schleppen, Kisten tragen, sortieren oder einfach da sitzen, damit er einen Kaffee trinken gehen kann.
Kennst du jedes Buch, was in deinen Regalen steht?
Na, um Gottes Willen, ist so... Also ich habe mal ausgerechnet, wenn ich ein Buch die Woche lese und wir dabei noch gar nicht davon reden, wie dick das Buch ist, schaffe ich etwa 5000 Bücher in meinem Leben. Naja, und 70.000 ist eine Masse, die ist unbewältigbar, aber ich muss auch gestehen, hier sind auch genug Sachen da, wo ich sage, die interessieren mich einfach nicht.
Wonach entscheidest du, welche Bücher in deinen Regalen landen?
Also das Buch als Äußeres, als Wertgegenstand kann mich ansprechen und mich darauf bringen, dass ich es haben möchte. Inhaltlich natürlich, also wenn du einen Klappentext liest und der spricht dich an und du fängst an, es zu lesen, dann wird's doch schon mal, geht's in die richtige Richtung. Und dann hast du natürlich auch deine Favoriten, also Autoren, die du, wo du was gelesen hast und sagst, oh, es hat mir gut gefallen. Und ich sitze natürlich ja auch an einer Quelle mit einem Vater, der ständig sagt, nimm das mit, das brauchst du. Und denke dann aber immer, ich glaube, Jakob Augstein war es, der gesagt hat, eine gute Bibliothek bietet ab, was du lesen willst, nicht was du gelesen hast.
Wie kommst du an deine Bücher?
Viel über Haushaltsauflösungen. Also ich meine, wir sind inzwischen das einzige Antiquariat in dieser Stadt. Das heißt, auch die ganze Stadt kommt her, wenn sie ihre Bücher abgeben will. So hatten wir zum Beispiel in Corona-Zeiten, hatten die Leute unheimlich viel Zeit durchzugucken, was sie eigentlich noch brauchen. Und dann haben wir unheimlich viel angenommen. Was aber dazu führt, dass wir im Moment so viel haben, dass wir gar nicht hinterherkommen mit Bewältigen. Und dann kannst du zum Beispiel auch einfach natürlich online Sachen kaufen, also bei eBay. Und wo der Normalbürger sagt, ich kann keine 60 Bücherkisten Taschenbücher kaufen, sagt das Antiquariat, ja gerne. Wir machen das auch seit 2002. Mhm. Und dann kommst du einfach alsbald zu einer Masse.
Wie behältst du die Übersicht über all deine Bücher? Wenn ich jetzt reinkomme und ich sage, ich will hier, was hatten wir hier, Louis Carrells Gesamtwerk literarisch, habt ihr das da? Und dann kann ja sein, dass du das mal da hattest, kann aber sein, dass es ausgegangen ist. Also du hast ja bestimmt auch dadurch nicht alles in unendlicher Stückzahl vorhanden.
Also grundsätzlich ist das hier alles erstmal thematisch sortiert, sowohl räumlich als auch dann nochmal in den Regalen und natürlich auch alphabetisiert, weil sonst verlierst du völlig die Übersicht. Und dann darf man nicht vergessen, die meisten Leute suchen auch sehr ähnliche Dinge. Also es gibt einen Kanon an Klassikern, die, wo man sagt, die sollte man gelesen haben. Und da weißt du natürlich auch, wo die dann irgendwie zu finden sind. Bin 4-5 Mal die Woche hier, seit 7 Jahren, dann hast du das irgendwann drin. Also das erste halbe Jahr habe ich mich auch nicht zurechtgefunden. Und dieses typische Ding von, jemand sucht einen Autor, du sagst ihm, du hast ihn nicht. Und dann findest du eine Woche lang nur diesen Autor in diesem Laden. Und der steht überall und denkst, wie hast du den übersehen? So kommst du dann voran und wir haben aber auch 22 der 70.000 Bücher inzwischen im Online-Katalog, damit man eine gewisse Übersicht hat, aber auch, weil wir einfach Online-Handel betreiben müssen, weil anders geht's in heutigen Zeiten nicht mehr, Antiquariat zu haben.
Weißt du, wie dein Vater angefangen hat, Antiquar zu werden? Also hat er dann irgendwann mal auf dem Flohmarkt eine Bücherkiste gehabt und gesagt, so jetzt habe ich genug. Also wo fängt man an als Antiquar, antiquarisch zu handeln?
Ich glaube, er hat in den Laden erstmal gegründet, auch weil er selber so büchernah ist, um sich selber auch irgendwie einen anderen Überblick zu verschaffen. Und hatte dementsprechend natürlich auch schon ein gewisses Material im Hintergrund. Aber ich glaube, wir haben mit 1000 Büchern wurde das Antiquariat Rothschild gegründet. Damals noch in der Jägergasse in einem Raum. Und dann wurde es immer mehr und größer und ja. Ich kann dir aber auch sagen, mit 70.000 Büchern möchtest du nicht umziehen. Wir haben es einmal gemacht, es hat eine Woche gedauert, am Tag die Bücherkisten schleppen, in der Nacht die Regale durch die Straßen tragen. Hart ist es, wenn du mit meinem Antiquar befreundet bist, der dann ankommt mit, hast du Zeit. Tolle Freunde, die machen das dann auch gerne.
Welches Talent hast du, von dem du sagst, es hilft dir besonders bei deinem Job?
Ich glaube eine gewisse Freundlichkeit, In diesem Laden ist es einerseits schön, dass du diese ganze Literatur um dich hast, aber du triffst auch wirklich wunderbare, interessante Menschen. Also zu großen Teilen, du kannst auch sehr spezielle Leute treffen, aber erstmal triffst du dich auf der gemeinsamen Basis des Lesens und dann kannst du schon sehr gut vorankommen. Und ich glaube, den Leuten gefällt das auch, dass ich mit jedem irgendwie ins Gespräch kommen will, ihm nach Möglichkeit ein Buch empfehlen will, was ihm dann auch gefällt. Also ich habe ja schon ein Interesse dran, dass meine Bücher auch in gute Hände weitergehen. Ich frage die Leute, ob sie was im Sinn haben, weil manche Leute wollen ja wirklich explizit Literatur. Dann darf es nicht mal ein Drama sein, weil sie sagen, sie kommen mit der Dialogform nicht zurecht. Andere Leute wiederum wollen bloß keine Belletristik. Und dann fängst du an, dich ein bisschen vorzutasten, was hat derjenige gelesen, was ist das Letzte, was ihm gefallen hat. Und dann kommst du schon mal am Punkt, also wenn mir jemand sagt, er hat Hesse gelesen, dann weiß ich, ich brauche ihm jetzt nicht direkt Bukowski in die Hand drücken, weil die beiden Menschen sich derart unterschiedlich sind. Und dann kannst du ja einfach den Leuten erstmal sagen, worum geht es. Dann hat jeder hier die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Also im besten Fall lege ich demjenigen 5 Bücher in die Hand, sage ihm, setz dich hier hin, guck in alles kurz rein. Und dann kannst du ja eine Entscheidung treffen. Weil ich für mich auch inzwischen herausgefunden habe, also wenn mir ein Buch nach 30 Seiten nicht gefällt, dann lege ich es weg. Also ich lese kein Buch mehr auf Zwang zu Ende, auch weil, hatten wir ja vorhin das Dilemma, dass du kannst nicht alles in deinem Leben lesen, du musst Abstriche machen.
Die seltsamste Nachfrage.
Ja, das seltsamste Verkauf ist auf jeden Fall das Lexikon der Prostitution. Das waren 2 Bände, die 2 Leute gekauft haben, die ein Buch brauchten als Untersteher für ihre Nachttischlampen.
Was macht deinen Job manchmal zäh?
Die Unendlichkeit, die du hier in der Arbeit hast, also diese Sisyphus-Arbeit, weil selbst wenn wir einen Haufen bräumen, sieht das der Normalsterbliche gar nicht. Also du hast halt immer was zu tun und du hast ja aber halt auch die Möglichkeit, dir immer eine Freiheit zu schaffen. Also ich kann jederzeit eine Zigarette rauchen gehen, einen Kaffee trinken oder einfach mal mit einem Kumpel quatschen, der hier vorbeikommt. Und du musst aber irgendwie, also ich lerne es noch, ein richtiges System zu haben, dass ich auch die wichtigen Sachen zuerst mache und die Bücherhaufen dann im Nachhinein weiter vorantreibe.
Wie lang geht so ein Arbeitstag bei dir?
Also offiziell von 12 bis 18 Uhr, aber meistens bin ich ab um 11 hier, weil du halt noch zur Post musst, mal Staub saugen oder du halt auch einfach, wenn du alleine hier bist, kannst du nicht ganz hinten rumwirtschaften, weil dann kriegst du nicht mit, wer vorne ist. Und Diebstahl ist in diesem Antiquariat schon auch ein bekanntes Problem. Ich weiß nicht wer, aber ich weiß was. Und meistens Philosophie. Und dann gibt's Tage, da hast du eine Stunde hier nichts zu tun. Also keine Kundschaft. Und dann kommen auf einmal 20 Leute und du bist nur noch im Stress. Weil alle wollen was und im schlechtesten Fall wollen alle 20 was Neues lesen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, ich muss jeden fragen, was hast du gelesen, was würdest du gern lesen, was hat dir gefallen, kennst du das? Dann guckst du erstmal hier rein, was hat dir gefallen, dann kommst du voran.
Doch wie steht ein Bücherantiquar selbst zur Literatur?
Du kannst neuzeitliche Sachen wieder betrachten, du kannst Geschichtssachen lesen oder einfach dich mit Philosophie bilden und dann bist du schnell bei mehr Büchern, die du lesen willst, als du überhaupt kannst und dann bist du verloren.
Querfunk Info. Das war Querfunk Info am Dienstag, den 22. Oktober. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Die nächste Ausgabe hört ihr morgen am Mittwoch, den 23. Oktober, natürlich hier auf Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 Megahertz. Und genau auf dieser Frequenz gehen wir jetzt gleich in eine 5-stündige Pause. Um 22 Uhr sind wir aber wieder zurück. Solange könnt ihr uns auf querfunk.de im Internetstream hören. Um 22 Uhr dann zurück mit einer neuen Ausgabe Reggae und Dancehall mit Karl Riebig. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Dienstag. Macht's gut und tschüss.